Ja, was ich gemacht habe, ist, also ich habe immer schon viel gehört und immer gerne zugehört, die Menschen, die reden und den Menschen, die Fragen stellen. Und dann bin ich mir draufgekommen, dass es so Unterschiede gibt zwischen Gespräche und Interviews. Und irgendwann hat mich angefangen, das zu interessieren, wo ist eigentlich der genaue Unterschied zwischen Gesprächen und Interviews und welche Arten von Fragen gibt es eigentlich und was macht dann, wo ist die Persönlichkeit zu finden? Was unterscheidet den Holgi vom Tim Pritlove von mir, von anderen? Und dann habe ich einfach angefangen, einmal ganz gezielt Interviews zu analysieren, versucht irgendwie so reverse engineeren und dann einfach ein Bild zu entwickeln, worum es da eigentlich geht. Ich habe euch das zusammengestellt auf ein doppelseitiges Blatt. So ungefähr schaut es in meinem Hirn aus. Wann sage ich das? Na, das weiß ich nämlich nicht, wie das. Wo gehört denn das hin? Okay, hintere, okay, danke. Das heißt, ich werde jetzt eigentlich da alles zusammengestellt finden, was ich jetzt in irgendeiner Weise erzähle. Also ihr braucht euch nicht groß Mühe geben, dass ihr das dort wiederfindet, aber ihr werdet es wiederfinden, wenn ihr dann daheim einmal irgendwann mal drauf schaut. Ja, also im Wesentlichen, also meine Fragestellung ist, wo ist der Unterschied zwischen Interview und Gespräch? Weil das wird in der Podcaster-Landschaft oft vermischt. Man sagt, ich mache jetzt mit jemandem ein Interview, aber eigentlich ist es ein Gespräch. Oft kommt man zu wem und sagt, wir machen jetzt ein Gespräch, aber eigentlich ist es ein Interview. Und das, finde ich, tut uns allen gut, das ein bisschen zu differenzieren. Und bin halt ich jetzt mit meinem Stand draufgekommen. Natürlich, das Interview ist, es geht im Wesentlichen bei all diesen Geschichten ums Auslösen von Reaktionen vom Gegenüber. Und ich nenne das jetzt Triggern und ich habe jetzt praktisch in diesen 10 Minuten, die ich da spreche, die Frage, was triggert Reaktionen im Gegenüber, also was ruft was hervor und wer triggert. Und das unterscheidet dieses Interview vom Gespräch. Beim Interview ist halt immer einer, der was auslöst im anderen. Im Gespräch geht es in beide Richtungen hin und her. Und wenn ein Gespräch im Radio stattfindet, ist es eigentlich Interview mit einem aufgefetteten Ich. Irgendwie, das ist da praktisch, im Radio wollen ja eigentlich die Menschen, die dort in einem Gespräch vorkommen, ja nicht wirklich mit dem Gesprächspartner reden, weil der eigentlich nur ein Journalist ist. Jetzt fettet der sich irgendwie auf, um so quasi als Gesprächspartner zur Verfügung zu stehen, aber eigentlich ist es nur ein Interview. Und da liegt der Zauber in der Podcast-Landschaft, dass das bei uns in der Podcast-Struktur wirklich Gesprächspartner sind, die eben auf gleicher Ebene sind, die eben auch sichtbar wird durch die Headsets. Beide können gleichzeitig reden. Es geht also hin und her. Ja, ich habe für mich 3 Bilder entwickelt, die für mich ganz passend sind bei so Interviews und Gesprächen. Das eine Bild ist das Schulbankerl. Wenn ihr euch erinnert an die Schulzeit, da hat man wen getroffen bei irgendeinem Schulfest und da hat man sich hingesetzt aufs Bankerl und hat mit der oder dem alles beredet. Was machst du? Wie lang machst du das schon? Und wie ist es? Und was ist das Problem dabei? Und was machst du morgen? Schulbankerl-Situation. Man fragt sich gegenseitig über die Sachen aus. Und das ist so praktisch, wenn ich das aufs Journalistische hingebe, diese typischen Recherchefragen, die wer, wann, was, wie, warum getan hat. Oft finden wir diese Fragen in unseren Podcasts oder in den Interviews. Und meine Frage ist, ob das gescheit ist, ob ich das nicht vorher wissen sollte und darauf aufbauend die Fragen stelle, die dann praktisch die Hörer zu hören kriegen. Und das wären dann die 2. Fragearten, nämlich die Hintergrundfragen. Aber ich schätze, mit einer journalistischen Ausbildung lernt man genau sowas. Also ich habe die halt nie gemacht. Ja, das heißt, andererseits praktisch versuche ich jetzt einfach nur mal zu erkennen, diese Schulbankerl-Fragen, die gut sind, ja, ist überhaupt keine Geschichte. Das ist das eine Bild. Das zweite Bild, das ich habe, ist jetzt der Spaziergang. Man geht mit jemandem den Bach entlang und das wäre dann das Gespräch. Das wirklich gleichberechtigte Gespräch und im Podcast lässt man da Menschen teilnehmen. Und das dritte Bild, das hier auf dem Handout als zweites eben ist, ist jetzt wirklich die Interviewsituation und irgendwie ist das für mich wie ein Trampolin. Also ihr kennt alle diese großen Trampolins im Garten, wo dann so Federn sind und wo Menschen dann auf- und abspringen. Und wenn einer springt, dann tut er halt so dahin springen. Aber lustig wird es, wenn zwei springen. Dann kann nämlich der eine, wenn er fest drauf springt, den anderen in die Luft schleudern. Beziehungsweise, wenn man sie blöd erwischt, kann man sie so in die Luft schleudern, dass alle runterfallen. Oder wenn man sie anders blöd erwischt, dass alles still bleibt, weil der gleichzeitig in dem Moment springt, wo der andere runterkommt und eigentlich hat man viel Energie investiert und es ist aber eigentlich nichts sichtbar. Das heißt, wenn jetzt praktisch diese Geschichte, wo fange ich das jetzt an? Ich stelle mir jetzt mal die Frage, was kann eigentlich Reaktionen hervorrufen bei meinem Gegenüber? Und da habe ich bei den Interview-Analysen einfach einmal zwei Sachen haben mich angesprungen. Das eine sind Aussagen. Viele Interviewfragen beginnen mit einer Aussage. Der Klimawandel ist eine Tatsache, ist eine Aussage. Wie stehen Sie dazu? Ist die zugehörige Frage. Oft wird auf diese Frage verzichtet, weil der schon in die Luft springt, nach der blanken Aussage. Das heißt, ich habe jetzt verschiedene Möglichkeiten, eine Trampolinsituation herzustellen. Das eine ist eben eine Aussage, die mit einem Punkt endet. Und die Reaktion darauf ist, wenn der Interviewpartner darauf anspricht, springt der dann in die Luft am Trampolin. Das ist aus eigener Anstrengung. Da ist von mir nicht wirklich was dabei, wie seine Lust nach meiner Aussage loszuspringen. Das Zweite ist dann die Frage, ich nehme einen Anlauf, stelle ihm eine Frage und springe mit der Frage auf das Trampolin und er geht hoch. Das Dritte ist die Kombination, also ich mache eine Aussage und schließe eine Frage an. Das wäre praktisch der Anlauf mit dem Sprung aufs Trampolin und der geht hoch. Und dann gibt es noch die Aufforderung, wo man einfach ohne Aussage einfach sagt, erzählen Sie doch bitte darüber. So. Und all diese verschiedenen unterschiedlichen Zugänge habe ich in den Interviews gefunden, die ich mir da angeschaut habe. Und das ist jetzt das Kleingedruckte, zum Beispiel As It Happens, das ist so ein Interview-Podcast, wo was passiert, auf CBC Radio 1, das ist die linke Spalte Mitte. Da geht es um ein National Cowboy Poetry Gathering. Ja, und die sagen, dass das gibt. Und die erste Frage ist, wie geht's denn gerade beim bei der Cowboy Convention Poetry Gathering. Das wäre jetzt praktisch die Frage, der Frageeinstieg. Jetzt verliere ich mich gerade ein bisschen in den. Also man wird alle diese Einstiege und alle diese Fragen finden in diesen Bildern. Man kann das einfach verbinden. Was wirklich für mich interessant ist, ist oft die Aufforderung, erzählen Sie doch, wie ist es Ihnen gegangen, als Sie diesen brennenden Pferdestall mit Ihren Pferden gesehen haben. Und das haben wir im österreichischen Radio eigentlich selten, diese Aufforderung, erzählen Sie doch einmal. Das finde ich interessant und schön und im Skript habe ich es mit einem Rufzeichen einfach gemacht, weil das einfach so wirklich ein Aktivieren ist. Erzählen Sie. Ich komme gleich zu den Problemen. Die eine Geschichte ist die, dass ich nach einer Frage, also ich nehme einen Anlauf und springe auf das Tuch, den reißt es in die Höhe schon fast, aber ich mache weiter. Ich halte meinen Mund nicht nach meiner Frage. Wann haben Sie erkannt, dass das für Sie zum Problem wird? Jetzt wäre die Frage, das Ganze ist schon explosiv, dass er springt. War das kurz nachdem Sie bemerkt haben, als das, dass Sie den Qualm gesehen haben, oder haben Sie das bemerkt, als die Feuerwehr erst gekommen ist? Das heißt, ich nehme die ganze Energie aus der ganzen Geschichte aus, gebe ihm obendrein nur zwei Möglichkeiten vor, weil vielleicht ist es eine dritte, dann braucht der einfach einen inneren Antrieb, mir zu widersprechen oder sagen, nein, es ist eine dritte. Wenn er das nicht ist, weil er schüchtern ist, wird er sich an die zwei halten und nicht wirklich eine gescheite Antwort geben. Also ich finde einfach, und da arbeite ich bei mir gerade, es gelingt mir in 3 von 10 Fällen, den Mund zu halten. Nach meiner Frage. Punkt. Ja? Das zweite Problem, das ist die Verwirrungstaktik. Ich springe um das Trampolin herum, mache Aussagen, Sätze, Fragen, Aufforderungen und gebe eigentlich keine Ruhe. Und der in der Mitte vom Trampolin weiß nicht jetzt eigentlich, auf was soll der reagieren. Das sind meine 2 häufigsten Fehler. Ich habe dann 4 noch freilassen für eure zum Eintragen. Und ich meine, mir fällt sowas auch dann zunehmend auf in Podcasts, die ich höre. Mir fällt es auch auf im Radio. Und ich komme drauf, dass halt im Radio bei so ganz professionellen Geschichten das nicht vorkommt. Die haben keine Recherchefragen in den Interviews. Sie halten den Mund nach der Frage oder schneiden es zumindest raus. Ja, das ist ja die andere Geschichte. Aber die sind einfach handwerklich da echt fit und zu gutem Recht. Ja. Die andere Geschichte ist noch, was mich interessiert hat, ist es eine Aussage, etwas, was ich sage, ist nur ein Element für ein Interview. Es ist die Stille ein zweites Element, nämlich wenn der was gesagt hat, den Mund zu halten und den nur anzuschauen, da kommt immer was Interessantes noch. Also auch eine Stille kann was auslösen im Gegenüber. Das dritte ist das, was wir in der Radioausbildung gelernt haben, nonverbal kommunizieren. Also wenn der irgendwas sagt und ich verziehe mein Gesicht so, ja, dann weiß der, da war vielleicht nicht schlecht, wenn einer was drüber erzählt. Ja. Das Nonverbale und das vierte ist einfach ein Geräusch, was auch immer das sein kann, kann auch ein Auslöser sein. Also ich finde, wir sollten uns nicht nur beschränken auf verbale Geräusche. Und das fünfte wäre einfach wirklich was Körperliches, dass ich den irgendwie vom Sessel hau oder keine Ahnung. Also Schokolade anbiete. Also ich finde, da haben wir noch jede Menge Möglichkeiten, um diese Reaktionen hervorrufen, wo wir im Podcast viel mehr machen können wie im Radio, weil da ist nur legal, dass du den brav eine Frage stößt. Den darfst du nicht angreifen im Radio. Ja? Also da gibt es für uns viele Freiheiten, die wir kaum noch nutzen. Eine Sache habe ich noch zu diesen Aussagen, also wirklich zum Verbalen. Da ist einfach rein von dieser wissenschaftstheoretischen Geschichte, wo ich nicht ganz viel Ahnung habe, aber ein bisschen. Also eine Aussage ist eine möglicherweise was sinnlos Hörbares. Also hier ist das Honk. Ja, ist eine Aussage ohne großen Sinn, aber es ist eine Aussage. Eine Aussage mit Wahrheitsanspruch, das heißt, hier sind viele Leute, das sage ich nur dann, wenn ich glaube, dass ihr mir zustimmen solltet, das wäre dann eine Behauptung. Und da wissen dann die Wissenschaftler, dass man Behauptungen ja nie beweisen kann, hundertprozentig, sondern nur widerlegen. Bei den Naturwissenschaftler heißen die Behauptungen Hypothesen, Thesen in der Sozialwissenschaft, Thesen an die Kirchentür nageln. Wenn es mehr davon gibt, dann ist es eine Theorie, also die Relativitätstheorie. Das sind viele Behauptungen mit Wahrheitsanspruch, die man dann Theorie nennt. Und wenn man so als Grundlagen hat, dann nennt man es nur Axiome. Und unsere Geschichte ist jetzt die, dass wir noch zusätzlich was machen können, finde ich. Also ja, wir können Behauptungen geben mit Wahrheitsanspruch, die aber falsch sind. Und das ist lustig. Also das habe ich wirklich, verstehe ich sie richtig das? Und dann sagt man genau das Falsche. Und egal, was dann kommt, das wird super. Das ist halt einfach im Radio eine Methode, da, wo man seine Fragen immer rausschneidet, dass man einfach, wenn der zum dritten Mal Marketingdeutsch produziert in einer Blase und nicht wirklich sagt, um was geht, sagt man einfach genau das Verkehrte. Und das macht echt Spaß und geht immer voll auf. Das heißt, wir haben Behauptungen mit Wahrheitsanspruch, aber den wir generieren als falschen Wahrheitsanspruch. Und die Reaktionen sind immer so herrlich. Ich habe das bei mir aus. Ich probiere das eben gerade aus in einem eigenen Interview-Podcast, heißt The Macher Report, wo es einfach darum geht, dass Leute was machen. Bitte nicht über Namen schimpfen, ich habe 5 Minuten drüber nachgedacht, mehr war es nicht. Ja, einfach völlig egal, Hauptsache es geht was. Und also eben schmutzig arbeiten wie schön. Jetzt also. Und da probiere ich diese ganzen Geschichten ein bisschen aus. Also das ist die eine Sache. Habe ich Sie richtig verstanden? Das und dann sage ich das Falsche. Und das Zweite, was ich noch kennengelernt habe in der letzten Zeit, sind systemische Fragen. Aufpassen, wenn man das im Computer verwendet, Apple tut das immer sofort auf systematische Fragen ausbessern und ohne Rückfrage. Das heißt, wenn man das twittert, steht auf einmal System, was nicht stimmt, ja. Die systemischen Fragen sind für Interviews natürlich super interessant und das soll man aber äußerst sparsam verwenden, weil wenn man das öfters macht, sagen die Leute, du bist deppert, Alter. Das kannst du nicht fragen dauernd. Aber systemische Frage wäre zum Beispiel, was würde denn passieren, wenn es Ihre Arbeit nicht gäbe? Und dann muss der völlig neu denken und das, was kommt, ist interessant, weil so hat er noch nie über seine Arbeit geredet. Zweite, das habe ich in Nummer 5 ausprobiert, in The Macher Report, Episode 5 mit der Caritas-Mitarbeiterin, die ja auch oft immer wieder solche eigentlich immer wieder gesagten Sachen erzählt. Und das als Einstiegsfrage war mir einfach wirklich mal zum Ausprobieren lustig. Und ich glaube, es ist ganz interessant, was dann kommt. Also einfach für mich persönlich einmal, es war einfach angenehmer, wie wenn ich es so üblich frage. Weitere systemische ist, dass man Leute fragt, ordnen Sie mir das der Reihe nach, diese Probleme, die Sie da jetzt erwähnen, was ist einfach das größte Problem und was ist das kleinste? Dann muss er auch drüber nachdenken. Was würde sich denn verändern, wenn das nicht wäre? Oder das noch viel schlimmer wäre? Und was sagen denn die anderen darüber, was die da gerade erleben? Und das ist auch sehr schön, weil einfach diese neuen Wege praktisch der erst entwickeln muss. Das habe ich in Nummer 6, das kommt jetzt am Sonntagmorgen um 18 Uhr, da frage ich den das und dann wird er eh ziemlich übel gelaunt und wirft mir dann die Frage zurück, worauf ich dann ihm frage, was sagst denn du darüber? Also einfach genau das Gegenteil und dann geht's wieder, spinnt sich das wieder weiter. Und als ich finde, als Variationstrommel ist das eine ganz nette Geschichte. Ja, ein Erlebnis, und dann bin ich eigentlich schon fertig, ist, dass es, ich habe jetzt mit den Bildungssprechern der Parteien Gespräche geführt, als Podcast und dann daraus eine Radiosendung genommen. Und ich habe die Leute überschwemmt mit meinen Geschichten. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Im Radio geht das ja nicht. Also da würde man nicht machen. Aber im Podcast sind meine Regeln. Das heißt, ich habe denen irrsinnig viele Sachen erzählt, wo sie gar nicht gewusst haben, wie sie das einordnen können. Von Hundeschule, von meinen Erlebnissen. Und hab die echt, der hat da sein, der hat gesagt, der macht das mit mir. Okay, 1,5 Stunden. So. Und was, das heißt, der hat sich völlig neu sortieren müssen. Was ist das überhaupt? Sie haben alle die Hundeschule-Geschichte zurückgeworfen. Nein, das kann man jetzt nicht vergleichen. Aber was dann gekommen ist, hat einfach super funktioniert. Also wirklich mit den, und das ist diese Podcast, da steckt eben so viel Chance drinnen. Du kannst dich schwemmen mit deinen Dingen, und daraus entsteht irgendwas Interessantes, was natürlich dann allen nützt, was er sagt. Übliche Fragen für Bildungssprecher sind es nicht. Und die üblichen Fragen sind natürlich auch die üblichen Antworten. Ja, so. Das wäre es. Fragen. Ah ja, genau, das Mikro, ja. Das kann man ganz leicht herumgeben.
Moment. Musst du umschalten? Test, Test. 1, 2. Okay. ich finde das extrem super spannend und jetzt bin ich beruhigter, weil ich, wie gesagt, am Dienstag zum ersten Mal in meinem Leben versuche, ein Podcast-Interview zu machen. Und mir ist eine Sache hängen geblieben, die ich so spannend finde, weil ich höre sehr viel, eigentlich fast ausschließlich amerikanische Podcasts, weil ich am liebsten diese editierten Feature-Podcasts, also wie fürs Radio Feature eben habe. Hast du andere Fragemethoden, wenn du an sowas denkst, wo man nachher schneidet und editiert, das heißt, fragst du dann von vornherein schon anders oder nicht?
Das war mein bisheriger Weg, dass ich wirklich, also wenn ich zum Beispiel vom Leben der Natur für Ö1 mache, das ist 5 Minuten, hochgradig geschnitten, 80 Schnitte auf 5 Minuten, da habe ich ganz andere Fragen. Da sage ich, bitte geht das nur einmal oder was heißt das? Oder ich bin sehr viel unhöflicher und für Zuhörer eigentlich nicht verträglich. Diese Dinge hätte ich mal versucht, als Podcast zu veröffentlichen und das geht nicht gut. Ich bin sehr viel übellauniger im Radio. Das wäre die Frage. Ich komme dann eben nicht vor, das ist ja die Geschichte.
Aber die Sendung mag ich, also zum Leben, ich höre irrsinnig viel eins.
Ja, aber entsteht doch eigentlich viel Fragen auch, aber das dann nie vorkommt.
Und noch eine Frage habe ich, das ist jetzt mehr so eine Metafrage. Ich stelle mir, seit ich mich so viel mit Podcasts beschäftige, die Frage, können die Amerikaner generell besser Geschichten erzählen oder fragen sie anders oder sind die Menschen, suchen sie die Menschen vor dem Mikro dann anders aus? Ich verstehe das nicht, die erzählen Geschichten wie, da kann ich Drehbücher draus schreiben.
Ich glaube, dass
warum höre ich das im österreichischen Radio oder in österreichischen Podcasts weniger?
Ja, das kann ich da, glaube ich, beantworten, weil wir uns beim Radio immer als Person rausnehmen und im englischen, australischen, amerikanischen Radio, die keine Hemmung haben, sich als Person erkennbar zu lassen. Ja. Und da muss man sich erst befreien. Das heißt, für mich war diese Podcast-Geschichte wirklich die Befreiung von genau dieser Beschränkung. Umgekehrt bringe ich jetzt davon wieder zum Radio zurück und jetzt mache ich auch der Radiokolleg mit einer Spurensuche, wo ich wieder mit drinnen bin, aber einfach auf einem höheren Niveau, wie ich es bisher einfach Kinder hätte. Das habe ich erst im Podcasten gelernt, dass ich dabei bin und mich nicht ständig auf die sichere, coole Sau-Seiten hau.
Jetzt nur Werbung, wann wird es ausgestrahlt?
Übers Blut?
Das ist, was du gerade gesagt hast, was du für eins machst fürs
Radio. Genau, in der zweiten Märzwoche Radiokolleg um 9:30 in der Früh immer, eine ganze Woche.
Wir hören zu.
Ja, das wird vielleicht ganz lustig, weil ich mache nämlich, das ist die Sache, die Gespräche nicht als kurze Interviews für die Sendung, wie man es fürs Radio macht, sondern ich mache viele dieser Gespräche dann als Podcast und aus dem nehme ich dann das Material für die Sendung. Und ich frage die Leute immer, wollen sie ein kurzes für den ORF oder möchten sie länger reden für uns? Und dann sagt er, länger. Und das ist super.
Aber das geht, dass du rechtlich, wenn du einen Auftrag vom ORF kriegst, quasi das als ORF-Reporter oder als ORF-Radiomacher zu machen.
Ich bin freier.
Du bist freier beim mir. ORF.
Die kaufen nur Ausstrahlungsrechte.
Ah, okay, das heißt, die kaufen von dir das fertige Werk quasi und haben nur die Werknutzungsrechte für die Ausstrahlung im Radiokolleg. Genau. Das ist auch interessant. Dankeschön.
Ja, und das ist auch gut für mich und mich hat nicht angestört sein.
Okay, alles klar. Danke.
Findet man das schon irgendwo, diese Reihe, die du jetzt gemacht
hast? Ja, der Macher Report, also das wäre jetzt praktisch die Interviewreihe, die ich mache. Der Macher.report.
Du hast ja das, was du da gerade erzählt hast, auch schon beim Podcast.
Genau, also diese fürs Blut, das finden wir in der physikalischen Soiree physikalische Soiree, wo ich mich einfach von der Physik her wegbewegt habe in die Naturwissenschaft und jetzt in die Medizin.
Über die anderen kannst du aber auch noch erwähnen. Zusammenhang, weil da erzählst du ja auch schon, wie das mit dem Blut als Geschichte
entsteht. Ah, genau. Wie diese Blutgeschichte entstehen wird, da habe ich mit der Anna Masona gesprochen in meinem Bildungspodcast lobundtadel.eu und da reden wir einfach, wie eine Radiogeschichte entsteht. Ja. Und das ist auch ganz ungewöhnlich. Bei Ö1 würde man das nie machen. Also wir haben das ja nicht groß betrommelt irgendwie oder entsorgt, weil das in die Karten schauen lassen ist macht man nicht. Und da falten wir unsere Geschichten aus, wie wir es bauen, sehr hemmungslos.
Versuchst du am Beginn eines Interviews deine Stimmung auf ein gewisses Niveau zu bringen? Also weil du vorher schlecht aufgelegt bist, dass du dich wieder in eine positive Stimmung bringst?
Gute Frage, ich bin's automatisch. Also wenn ich vorher missmutig bin, ist der Kontakt mit Menschen, mit denen ich rede, einfach so gut für mich, dass ich einfach immer lächle, wenn ich weggehe.
Und versuchst du noch bestimmte Dinge, was deine Betonung angeht oder deine Stimme angeht, während du ein Interview machst?
Wenn ich weiß, dass das Interview auf Sendung geht, dann ja. Stimme ein bisschen tiefer, ruhiger, nicht so hetzen und keine Zisch- und Knacklaute produzieren.
Danke.
Und zwar bezüglich des Interviewablaufs, hast du dann vorher schon eine ganze Liste an Fragen, die du dann abarbeitest oder springst du einfach mit einer Frage, die du überlegst und dann schaust, wo es dich hinfällt?
Gute Frage, weil genau das die ist, die ich immer habe. Ich mache es immer ohne Papier, immer nur in meinem Kopf, aber ich denke vorher viel drüber nach und spüre manchmal Klavier in der Zeit vorher, dass ich einfach irgendwie drüber nachdenke. Und dann entwickelt sich das. Also Zwischenfragen, die sie während dem Gespräch stellen, schreibe ich nie auf, sondern stelle ich einfach dann nachher während. Wenn es wichtig war, merke ich mir es, und wenn es unwichtig war, vergesse ich es eh wieder. Aber das kann man ganz gut üben, finde ich, dass man einfach nichts aufschreibt.
Ich wollte auch anstellen, aber. Du hast jetzt gesagt, du bist immer ganz gut gelaunt, wenn du mit den Leuten sprichst.
Ja.
Aber bei manchen Sachen, die du jetzt gesagt hast, da kommen auch in unangenehme Situationen. Das heißt, die muss man auch irgendwie aushalten. Wenn man weiß, man fragt jetzt eine Frage, wo man schon weiß, das Gegenüber reagiert ja jetzt eher ungehalten oder das macht eine schlechte Stimmung. Wie machst du das?
Das macht schon Spaß. Also im Podcast ist man sehr viel freundlicher mit den Menschen, finde ich. Also da kommt man sich nicht übel. Und gerade mit dem Walter Rosenkranz, FPÖ-Bildungssprecher, der würde im Radio bei mir viel härter hergenommen werden. Aber im Podcast hat sich der bereit erklärt, mit mir zu reden. Und das schätze ich sehr. Und da bin ich ganz freundlich und komme in so einer Situation eigentlich nicht. Beim Radio ist mir das macht mir Spaß. Also wenn der in die Luft fetzt.
Ja, genau, aber sag ich ja, das macht ja Spaß. Ne? Also man muss es schon auch irgendwie wollen, wenn man in die.
Ja.
Weil, also mir geht es so bei meinen Interviews, wo ich Gespräche führe, ist es halt immer angenehmer, wenn man weiß, man sympathisiert mit den Leuten, mit denen man spricht, weil man dann ein angenehmeres Gesprächsklima hat. Und mir ist es immer ganz unangenehm, wenn ich merke, okay, der Interviewgast fühlt sich nicht mehr ganz so wohl.
Ja.
Und da versuche ich immer gleich eine Frage zu stellen, wo ich merke, da kommt er wieder besser ins Gespräch rein. Aber es ist ja manchmal besser, eher nochmal eine Frage zu stellen, um was zu triggern, wo man vielleicht mehr rausholt, wenn er sich eben trotzdem nicht weiter wohlfühlt.
Ja. Ich habe da gemerkt, wenn ich die Leute vorher sage, passen Sie auf, das sind jetzt unsere Regeln, wenn sie sagen, das war jetzt ein Riesentopfen, dann werden wir das selbstverständlich rausschneiden. Dann entspannen sie der so stark, dass ich einfach, wenn er dann irgendwas sagt, wo es ein bisschen härter wird, ich ihm einfach von der anderen Seite hilf und dann sage, versuchen wir doch mal mit bestem Willen irgendwie Argumente jetzt dagegen zu finden oder dafür. Eher mehr den zum Partner machen, auch wenn es dagegen was geht.
Ich habe mir gerade die Gesprächssituationen so vorgestellt, versucht vorzustellen und habe mir dabei gedacht, du brauchst, es hängt ja auch relativ viel von der Aufnahmetechnik ab, die du gerade zur Verfügung hast, wie du so ein Gespräch aufbaust.
Immer nur die Beste.
Ja, das wollte ich eigentlich ein bisschen konkreter fragen. Bist du mit eigenem Equipment oder bist du mit Radio, wird es gestellt oder was hast du da so?
Ich habe für die Radiogeschichten ein Mikrofon mit Speicherkarte. Das heißt, ich stehe da einfach daneben und das ist meins und damit kann ich mich notfalls selbst verteidigen, weil es ja schwer ist. Also wenn man irgendwie wirklich draußen ist. Und da hat man aber die typische Autoritätsschwenksituation. Ich teile Redezeit zu. Und für die anderen Geschichten habe ich Headsets, die Tim Pritlove und Geschichte mit den typischen Biodynamics 297 Headsets, glaube ich, die auf gleicher Ebene. Und die sind aber wichtig, damit sich das Ganze wie Radio anhört. Die Qualität ist einfach dadurch möglich.
Mhm. Und hattest du schon mal, weil ich habe das auch schon mal nur im Gespräch gehabt, dass jemand gesagt hat, um Gottes Willen, Headsets, ich setze nicht mal Kopfhörer auf. Hattest du so eine Situation schon mal?
Eigentlich nicht, meistens sind sie ein bisschen überrascht, aber sie genießen das dann sehr, weil sie sich dann selbst besser hören und ich erkläre einer auch das, dass wir uns besser hören können. Also wenn du da drüben bist mit dem Headset und ich bin da, wir verstehen einander trotzdem gut.
Okay.
Und die genießen das dann.
Jo,
danke. Notfalls habe ich immer das Stoppmikrofon mit als Backup. Das ist an sich auch.
Nur lauter reden, dann geht's auch.
Aber es zeigt in die falsche Richtung.
Also, okay.
Ja.
Okay. Ich wollte nur nachfragen, beim Interview ist ja total wichtig auch das Setting des Raumes. Wo mache ich das Interview? Mit wem? Hast du da irgendwie... Also, es ist nicht egal, ob ich mit jemandem in einem Kaffeehaus ein Gespräch führe oder ein Interview führe oder im Wald beim Spazierengehen oder auf der Straße oder vor dem Rathaus. Das ist ganz andere Gesprächsatmosphäre.
Ich habe jetzt gerade
selbst wenn die Technik das alles checken kann. Ja.
Ich habe jetzt gerade ein Interview gehabt mit einer Frau im Kaffeehaus seit langem wieder mal und ich werde es nicht mehr machen. Das ist keine gute Atmosphäre. Punkt. Ich habe das schönste Interview mit einem Blinden gemacht. Der hat gesagt, nein, weil einfach zu viel Stress Teppich ist. Da schäbert es, kracht es und was auch immer. Auch mit den guten Sachen. Ja, genau. Ganz genau. Und die Kaffeemaschine. Ah, diese, ja.
Also ich habe ganz gute Erfahrungen beim Mittagessen mit Leuten in einem Wirtshaus Gespräche zu führen oder Interviews, weil sie ganz in einer anderen Situation sind, als wenn ich das im Studio mache.
Ja, also, aber da also das schönste Interview habe ich mit einem Blinden gemacht, der hat gesagt, er sucht uns einen schönen Raum. Das war der geschissenste Raum optisch, aber der wunderschönste, das war so ein Kellergewölbe, ein unverspacheltes, aber der akustisch glanzvollste Raum ever. Was ein Blinder einen schönen Raum empfindet, ist einfach ein Hit. Und dann halt in die Büros von den Leuten, je mehr das zugeht, desto besser. Und fürs Radio am liebsten mit den Menschen an ihrem Arbeitsplatz im Labor. Das ist wichtig, dass die Leute dort sind, wo sie arbeiten und nicht am Schreibtisch. Für die Podcasts von mir aus echt überall. Da habe ich keine Beschränkungen, auch keine negativen Erfahrungen. Nein. Ja. Nein, für Podcasts, nein. Im Radio möchte ich das Bild vor Ort haben, das man zwar nicht sieht, aber merkt, wenn ich die Atmosphäre dabei habe.
Also ich versuche den Leuten freizustellen, wenn ich die Erfahrung gemacht habe, dass Leute im Studio aufblühen, wenn sie eine konzentrierte Umgebung haben mit Ruhe und andere
im Studio eher
verkrampfen. Genau. Also ich frage sie immer, wir können Studio reservieren oder ich komme mit Aufnahmeset an einen halbwegs ruhigen Ort ihrer Wahl.
Ja.
Und ich habe auch eigentlich mit Hintergrundgeräuschen, was eben nicht gerade ein Café oder was ist, keine so schlechten Erfahrungen, ein bisschen Ambiente darf schon sein.
Ja, absolut.
Und auch die Gesprächsführung ist meine Erfahrung, es hängt einfach vom Miteinander und teils vom Gegeneinander ab. Es gibt Leute, die muss man ein bisschen verwirren, damit sie aus ihrer Schiene kommen. Mhm. Also ist so eben ja so Verwirrungstaktik und dann kommt erst zum eigentlichen Thema wieder zurück unter Umständen. Wenn ich das bei anderen Leuten mache, werden sie völlig zerfahren und ich kriege sie nie wieder zusammen. Oder auch umgekehrt. Es ist immer eine Wechselwirkung.
Ich finde diese ganzen Beziehungsgeschichten, die man dann nicht hört, sind eines der wesentlichen Aspekte auch für die Qualität von einem Podcast oder für die Einzigartigkeit. Ich glaube, dass der Holgi in einem anderen Ort mit Menschen vorab spricht oder jeder von uns, der Podcast macht, da steckt extrem viel drinnen, was den unverwechselbar macht. Aber man dann nichts davon quasi fraglich merkt. Ja, genau.
Ich habe es mir abgewöhnt, mit Sendungsgästen direkt vor der Sendung über das Thema zu reden. Vorgespräche mindestens einen Tag vorher, weil sonst gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Die eine ist, dass man das Gefühl hat, da haben wir eh gerade drüber geredet und geht dann eher flapsig drüber weg und die Leute vergessen, dass das ja noch ohne Aufnahme oder ohne Live-Publikum war. Die zweite Möglichkeit ist noch schlimmer, da denkt man sich, ich habe da doch gerade so eine tolle Formulierung gehabt. Mhm. Das geht nie. Mhm. Also das würde ich echt warnen.
Da habe ich ein bisschen Vertrauen drauf, wenn man ich verkacke jede 50. Aufnahme ungefähr. Die muss ich echt nur mehr machen. Die wird dann immer besser. Am nächsten Tag. Wann auch immer. Also ja, meistens ist es am nächsten Tag, aber sie wird echt besser wie die erste. Ist urmühsam, aber und man beißt sie irgendwo hin, aber.
Vor allem bei Live-Sendungen.
Achso, gut, da hast du einen ja.
Wie gehst du damit um, wenn dein Interviewgast, also bei einem Podcast-Format, so eine echte Rampensau ist? Also den muss man direkt bremsen. Ja. Wie gehst du damit um?
Nicht bremsen. Na, herrlich.
Es gibt dann so Leute, die dann in einem Dings drin sind und dann abschweifen und springen anfangen und dann sind sie wieder ganz woanders, wo ich erst später eigentlich hinkommen wollte. Okay. Und wie
nicht bremsen und notfalls anspringen.
Ja.
Also wenn es dann zu viel ist, dann spring ihn an und stopp den.
So wie ich es bis jetzt auch gemacht habe. Vielleicht hast du eine bessere Methode.
Aber das ist ja gerade der Vorteil vom Podcast. Also ich liebe diese Podcast-Geschichten, wo man diese verschiedenen dichten Geschichten hat. Also wenn es 20 Minuten nach dem Start zur Sache erst kommst. Im Radio hätte ich das schon längst verdichtet. Und dann noch zwischen Minute 20 und 40 wird es dicht und auf einmal kommen wieder 20 Minuten, die völlig ruhig dahin plätschern und dann geht wieder was.
Wo ich mir halt schwer tue, ich habe eben letztens einen Podcast über Genetik gemacht mit einem Bekannten von mir da aus Wien vom ZEM und das Thema dabei ist halt, wann er dann irgendwie eine Geschichte darüber erzählt, dann kommt er von dem zu dem zu dem und dann kommst später wieder zu dem, ich tue mir irgendwann schwer mit den Shownotes und mit Kapitelmarken.
Ja.
Um das zugänglicher zu machen, will man ja das ja an und für sich haben. Ist aber schwierig, wenn ich die Themen fünfmal anspreche und dann weiß ich nicht, wo setze ich die Kapitelmarke, weil da hat ein bisschen was erzählt und da ein bisschen und da ein bisschen. Weißt du, was ich meine?
Welche Episodennummer hast?
Ungefähr. 7, glaube ich.
Genau, bei 70 wird dir das nicht passieren.
Nee. Gut Ding braucht Weile. Okay,
passt. Bei 17 wird es schon immer passieren, ja? Es fängt einfach an, also und das ist auch für jeden, der noch nicht gemacht hat, machen, 17 Mal machen und dann reden. Also wirklich, es ist ganz großartig, wie die Episodennummer eingreift. Für dich und, oder für die Zuhörer, für alle. Ich glaube, ja? Ja. Noch irgendwas ganz was Dramatisches? Ja, passt? Ja. Danke, die, für die Fragen finde ich super. Immer, also, sehr schön, danke. Sehr schön.